Vielen Dank für Ihren warmen Empfang, die freundlichen Worte und überhaupt die Einladung. Wir sind ja hier auf dem Kiliansplatz neben der Kilianskirche. In diesen Stunden werden jetzt ein paar andere Predigten zu hören sein.
Und das sage ich nicht nur einfach irgendwie so neckisch oder provozierend, sondern auch die Kirche, für die ich ja nur nicht spreche, sondern ich werde gleich was über das Verhalten der Polizei kundtun. Auch die Kirchen haben völlig versagt bei diesem Corona-Krisenmanagement. Die Bischöfe vorneweg, die Pastoren und Pfarrer gleich hinten an und die anderen Berufsgruppen. Sie haben sich willfährig bis in die Kindergärten, Altenheime, Pflegeheime hinein
diesem Wahnsinnsdiktat gebeugt. Was das für die Menschen, die ihnen anvertraut worden sind, sowohl kleine Kinder als auch gerade die Älteren, bedeutet, ging vielfach durch die Medien, aber wird überhaupt nicht weiter öffentlich diskutiert. Mein Thema soll aber das Verhalten der Polizei sein. Ich bin Bundessprecher der kritischen Polizistinnen. Uns gibt es seit 1986, entstanden aufgrund bestimmter Polizeiskandale, die inzwischen allerdings inflationär stattfinden, ohne dass sich in der Regel noch jemand drum schert. Nicht selten geschieht sogar Folgendes, dass die Staatsamtsträger solche polizeilich rechtswidrigen Einsätze nachträglich verbal und durch sehr praktisches Verhalten heilen.
Sie wissen, dass der Sturm auf den Reichstag die Inszenierung gewesen ist, um ihre Bewegung zu diskreditieren. Wir haben als Kritische gestern vor 2 Wochen die Beweisführung dazu auf unsere Homepage gestellt. Falls Sie weiteres Interesse haben, gucken Sie einfach darauf. Und was bei diesem Spektakel
sehr krass gewesen ist, das ist die Tatsache, dass wenn man auf den
Haupteingang des Reichstages schaut, rechts davon, also südlich von der Himmelsrichtung, die Einsatzzüge bereitstanden und auch das Geschehen verfolgt hatten. Genauso die 3 Polizeibeamte, die anschließend als Helden der inneren Sicherheit dargestellt wurden, weil sie quasi im Alleingang
den Eingang vor dem Stürmen errettet hätten, standen dort.
Sie können das anhand der Bilder, wir haben auch laufende Bilder, nachvollziehen. Die haben praktisch zugeguckt, während die Menschen hochgingen, haben eine Minute gewartet, um dann diese Show abzuziehen. Und diese Show geschah einzig zu diesem Zweck, dass der Berliner Innensenator Andreas Geisel vorher 2-mal bei den Verwaltungsgerichten gescheitert war, ihre Großkundgebungen in Berlin zu verbieten, um ihm im Nachhinein die Gelegenheit zu geben, zu behaupten, guck mal, ich war schlauer als die Richter, hier war sogar der Deutsche Bundestag gefährdet. Also es ist ein Stück aus dem Tollhaus, es ist natürlich von den Bildern, dass Menschen scheinbar die Integrität dieses Gebäudes gefährdet hätten, eine weitere Blamage vor der Weltöffentlichkeit. Und weil es eine solche Qualität angenommen hat, es ging ja weltweit durch die Medien mit entsprechender falscher Intonierung, darf man diesen Vorgang auch nicht für sich alleine stehen lassen, solange die offiziellen Medien und auch die Staatsorgane weiter so tun, als wenn das, was bisher in den Köpfen der meisten Menschen ist, zutreffen sollte. Deshalb thematisiere ich das heute nochmal bei Ihnen, aber auch noch aus einem anderen Grund. Diese 3 Polizeibeamten, der eine davon ist ja Schauspieler bei RTL, immer wieder zu sehen im Fernsehen, also der war geradezu prädestiniert, da so eine Show-Einlage hinzulegen, wurden anschließend am nächsten Montag von dem Bundespräsidenten Steinmeier geehrt. Wie sollen so Sie sollen sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich kenne andere Schauspieler, denen würde ich das eher verleihen mögen. Man muss sich fragen, wie tief kann man sinken und wie groß ist die Not, die Legitimations- und Argumentationsnot, die Sie
mit Ihren Experten, Ärzten,
Virologen, alles Mögliche aufgefahren haben, dass der Staat in diesem Lande, einem republikanischen, demokratischen Bundesstaat nach dem Grundgesetz, solche Maßnahmen nötig hat. Der letzte Gedanke zu diesem traurigen Kapitel Bundesrepublik Deutschland im August 2020. Diese drei Helden der inneren Sicherheit standen dann in der nächsten Sitzungswoche, die fand gleich im Anschluss an den Samstag vom 29. August statt, breitbeinigst auf der Pressetribüne. Genau so. Und wurden gewissermaßen per Akklamation durch die Abgeordneten, die dafür extra aufstanden,
nochmal zusätzlich geehrt. Also, dass wir Fraktionsschafe haben, dass die Fraktionsdisziplin,
die einschlägigen Artikel 38 Grundgesetz, dass die Einzelabgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, ad absurdum führen, das wussten wir vorher. Aber dass sie so ein Schauspielpublikum darstellen mochten, ist hochnotpeinlich. Und ich sage das als jemand, der selbst 4 Jahre im Deutschen Bundestag als Abgeordneter gearbeitet hat. Nach dieser vielleicht schon zu langatmigen Darstellung dieses also Vollidiotentestes an die bundesdeutsche Bevölkerung, warum hat unser Staat so etwas nötig? Das ist auch nicht damit zu erklären, dass Sie so einen Druck haben aufbauen können mit über 80 Initiativen in bundesdeutschen Städten. Es ist auch nicht damit zu erklären, dass diese Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, inzwischen das Bundespresse- und Informationsamt, also ich sage inzwischen häufig wie ein Reichspropagandaministerium, installiert hat. Und möchte diese provokante These etwas unterfüttern. Es gibt inzwischen dort mit entsprechendem Personalaufbau über die letzten 15 Jahre für jede relevante Zeitungsredaktion, Fernsehen, Rundfunk, alles was Bedeutung hat,
mindestens eine Ansprechpartnerin und ein Ansprechpartner, die permanent im Kontakt mit diesen Journalisten in den einschlägigen Redaktionen stehen und dafür sorgen sollen, und es klappt ja offensichtlich auch jedenfalls bei Querdenk oder gegen Querdenken, dass das
transportiert wird, was Mutti im Kanzleramt gerne transportiert sehen möchte. Das sind inzwischen Verwerfungen, die also weder bei Dr. Kohl noch bei Gerhard Schröder mit Rot-Grün oder so annähernd in dieser Disqualität stattgefunden haben. Die Verkaufe ihrer Politik, das ist viel wichtiger für diese gelernte FDJ, also Freie Deutsche Jugend in der DDR, Sekretärin für Agitation und Propaganda. Das ist das, was sie exzellent beherrscht. Das ist auch viel wichtiger als Argumentationsmacht. Das erleben Sie ja auch jetzt seit Wochen und Monaten. Man kann vortragen an Sachargumenten, das ist eigentlich ziemlich egal. Die machen das, was sie für richtig halten. Und so funktioniert auch die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu bedeutsamen Gesetzesvorhaben oder anderen Entscheidungen, dass zwar Anhörungen stattfinden, Experten von allen Fraktionen benannt werden können, aber am Ende macht die Regierung dann sowieso das, was sie vorher schon vorgehabt hat und holt sich nur noch die Informationen und Argumente von den Experten, die dann gerade in die vorher bestehende Beschlusslage hineinpassen. Das lassen Sie sich bitte auch auf der Zunge zergehen, weil einfach, deswegen müssen Sie trotzdem weiterarbeiten, aber Ihre Tätigkeit
insoweit ein Stück weit ins Leere läuft, weil dieses
politisch-professionelle Maschinerie, die inzwischen in Berlin Raum gegriffen hat, das nicht direkt aufnehmen wird. Die Vorgehensweise im Deutschen Bundestag ist inzwischen so weit gediehen, dass sogar Inhalte von Plenarprotokollen, also das, was als gesprochene Rede im Plenum stattgefunden hat, gefälscht werden. Wir haben dafür die einschlägigen Beispiele. Ich habe inzwischen auch die Belege, dass zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestimmte Artikel aus dem Archiv verschwunden sind. Und das erzähle ich Ihnen auch deshalb, weil Sie solche Dinge ja auch erleben. Nicht nur nach der Demonstration am 29.08., als Sie anschließend nach Hause fuhren und am nächsten Tag dachten Sie ja auch, also irgendwie war das eine andere Veranstaltung oder die Journalisten kommen vom anderen Planeten.
Sie kennen sicherlich alle dieses fantastische Buch, diese Fabel 1984 von George Orwell. Da schreibt Eric Arthur Blair, so heißt der
Schriftsteller mit bürgerlichen Namen, von einem Wahrheitsministerium. Und in diesem Wahrheitsministerium werden täglich die Zeitungen auch der Vergangenheit wieder neu geschrieben,
damit sie mit der neuen Wirklichkeit des aktuellen Tages übereinstimmen. Der Mann hatte geradezu prophetische Gaben, weil das erleben Sie natürlich nicht in toto.
Aber an bedeutsamen Tätigkeiten ihrer Aktivitäten. Diese Wochen und Monate sind für Sie gewissermaßen ein Crashtest. Sie müssen innerhalb kürzester Zeit lernen, wie dieser Staat mit zivilgesellschaftlichem Protest umgeht.
Ich selbst bin jetzt über 40 Jahre im Politikgeschäft, eben auch teilweise professionell.
Aber auch in den Initiativen, Anti-Atom-Bewegung etc. Ich habe auch über 30 Jahre polizeiliche Tätigkeit hinter mir. Und ich erlaube mir kurz zu skizzieren, damit Sie erkennen können, dass die Dinge, die ich Ihnen jetzt gleich sagen werde, nicht einfach irgendwelche Geschichten sind oder Märchenstunden, sondern auf profunder empirischer eigenem Erlebnishintergrund basieren. Ich habe sowohl die Bereitschaftspolizei gemacht nach der Ausbildung zur Schutzpolizei, als auch Revier-Einzeldienst, Streifenwagen. Ich habe die einjährige Ausbildung zum Kriminalbeamten gemacht. Das gab es damals noch. Heute ist das auch leider alles verkommen. Örtliches Kriminalkommissariat in Hamburg, sowohl in Bergedorf als auch auf St. Pauli. Ich habe dann die Fachhochschulausbildung gemacht, 3 Jahre ein Pseudostudium, aber ein Diplom am Ende ist dabei natürlich herausgekommen und habe dann im Landeskriminalamt alle mir wichtigen Bereiche mal bearbeitet. Ob nun organisierte Kriminalität, kriminologische Forschung, spezielle Ausländerdelikte und eben auch gerade Wirtschaftskriminalität. Ich bin gelernter Wirtschaftskriminalist. Ich habe knapp 10 Jahre Ausbildung hinter mir.
Und kann von daher mit Sicherheit Ihnen jetzt diese Dinge mit völliger Überzeugung mitteilen. Die Tatsache, dass dieser Staat gegen bürgerrechtlich agierende Gruppen vorgeht, gehörte einst zur DNA der Grünen. Die Grünen haben ständig in der Auseinandersetzung mit dem Staat ihre Ziele zu verfolgen versucht. Ob Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung und andere Dinge. Es gab ständig Prügel und deswegen waren die alten Grünen, zu denen ich eben auch gehörte, immer im Bereich der Bürgerrechte für eine klare Position. Jetzt haben wir aber erlebt, dass letztes Jahr ein Beschluss fraktionsübergreifend im Deutschen Bundestag getroffen wurde, insgesamt 15.000 mehr Polizeistellen zur Verfügung zu stellen, ohne dass an den Grundlagen etwas geändert werden sollte, die zu solchen Exzessen führen wie in Hamburg beim G20-Gipfel mit seriellen rechtswidrigen Polizeieinsatzlagen oder den Dingen, die wir in Berlin am Reichstag bzw. auch an der russischen Botschaft und am Tag darauf am Großen Stern bei der komplett unverhältnismäßigen Räumung erlebt haben. Sie können leider auf im Moment keine Fraktion im Deutschen Bundestag setzen, dass sie dort relevante Unterstützung bekommen, egal was die Polizei macht. Die Grünen kamen als kleine Ferkel gelaufen und haben sich längst an den Töpfen der Macht zum Mastschwein fett gefressen. Diese 15.000 Stellen, die jetzt neu, sehr zügig, also die Auswahlverfahren werden nochmal gestraft, bei den Ausbildungsergebnissen wird nochmal ein oder manchmal beide Augen zugedrückt, damit möglichst viele Personen schnell in den Vollzug kommen.
Sie werden es sehen, wir werden die gleichen Kopien jetzt wieder erleben wie bisher, also Polizeiroboter-ähnliche Beamte. Warum machen Polizisten das eigentlich mit? Michael Ballweg, der hatte so schön am Stern das gesagt, was Ihr Organisator eben auch gemacht hat. Er hat sich bedankt für die Kooperation im Vorfeld der Demonstration. Dort passierte das Gleiche wie hier auf dem Platz. Eben weil sie aus der bürgerlichen Mitte kommen. Es wurde nicht gebuht oder so, sondern es kam Beifall. Der Beifall sowohl für die Organisatoren ihrer Querdenkertätigkeiten als auch für dieses Verhalten der Polizei. Und Sie werden trotzdem immer erleben, wenn es spitz auf Knopf geht, dass die Polizeibeamten gegen Sie vorgehen werden. Und nicht nur einfach, so wie am Reichstag oder an der russischen Botschaft, mit teilweise
wüsten Prügelszenen, sondern auch sehr subtil mit quasi geheimdienstlichen Methoden.
Ina Hermanns, die vorhin bereits mit ihrem Partner hier gesungen hat, die hat das so schön formuliert, dass man eben sehr differenziert die Polizeibeamten betrachtet. Man wisse, dass es auch dort solche und solche gäbe. Und dazu sage ich Ihnen, machen Sie sich nichts vor. Wenn der Befehl kommt, egal zu welcher Maßnahme, werden Sie ihn exekutieren. So wie es am Stern geschehen ist. Es war ja auch grauenhaft, wie überflüssig, unnötig diese brachiale Räumungsaktion stattgefunden hat. Manchmal sind in kindhaften Fragen und Antworten ja die wahren Kerne enthalten. Und da gibt es eben solche kleinen Sprachformeln. Also auf die Frage, warum machen Polizisten sowas? Das sind erwachsene Männer, haben eine einigermaßen vernünftige Ausbildung, haben häufig selbst Kinder und Familie. Da kommen dann solche Antworten wie, die sind so oder sie werden so gemacht. Und sie werden immer belobigt, wenn sie gehorchen. Deswegen nochmals für Sie als Merksatz, egal was Sie erleben, wenn ein Befehl kommt, wird er exekutiert. Was die wenigsten wissen.
In den letzten 20, 25 Jahren hat eine Verrohung Raum gegriffen in den Polizeien der Bundesrepublik Deutschland.
Es gibt eine Deprivation vom Leistungslevel, das könnte ich Ihnen jetzt alles durchdeklinieren, dafür fehlt der Raum, dafür ist hier nicht der Zeitpunkt. Nehmen Sie das bitte einfach erstmal so zum Durchdenken mit. Diese Deprivation, die in den Polizeien stattfindet, sorgt für unglaubliche Feindbilder. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten fünf Jahren aus verschiedenen Gründen eine Bewegung im außerparlamentarischen Bereich, die weit über das hinausgeht, was in den angeblich wilden Zeiten der APO 1968 stattfand. Denken Sie bitte daran, also die Proteste von Greta und Co. gegen Klima. Auch Pegida muss man dazu rechnen. Sie selbstverständlich und noch ein paar andere. Es hat noch nie eine Jugend gegeben, die so unterwegs war wie jetzt diese Jugend seit der Jahrtausendwende geboren. Auch nicht zu der Zeit, als ich im umweltpolitischen Bereich in den 70er und 80er Jahren sehr bewegt war. Ich möchte Sie noch etwas tiefer mitnehmen im Hinblick auf diese Frage, warum die Polizeibeamten so arbeiten. Es gab gestern vor 2 Wochen einen Leitartikel im Spiegel, der ist überschrieben mit "Seht endlich hin". Da schreibt der Autor, dass die Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, davon haben wir ja 17 an der Zahl, endlich stärker darauf gucken sollen, was an rechtsextremistischen Umtrieben in den Polizeien stattfindet. Wir kritische Polizisten sagen das seit 10, wenn nicht seit 20 Jahren. Jetzt gibt es auch vereinzelt Stimmen, die bestimmte Forderungen wie Studien, Untersuchungen, inwieweit dieses rechtsextremistische Potenzial in den Polizeien entwickelt ist. Dazu sagt der Bundesinnenminister, er will keine Studie, weil er die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen will. Dazu sage ich Ihnen, gerade nach dem, was ich vorhin ausführte, über die Art und Weise, wie Politik Entscheidungen entwickelt, der Mann hat vom Ergebnis natürlich recht. Wir brauchen die Studie nicht, weil es klar ist, dass Rechtsextremismus in den bundesdeutschen Polizeien eine Hochkultur hat.
Sie haben gerade hier in Baden-Württemberg ganz extreme Verhältnisse.
Diese Extremverhältnisse gehen so weit, dass 2 baden-württembergische Polizeibeamte in den 90er Jahren, bei der Gründung der deutschen Sektion des Ku Klux Klan Clubs hier in Heilbronn aktiv tätig waren, in Kooperation mit dem Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart. Damals gab es noch eine reine CDU-Regierung. Aber das ist egal. Beide Polizisten sind nach wie vor im Dienst. Sie sind inzwischen in der Hierarchie nach oben gelaufen. Der eine ist Vorgesetzter der Polizeibeamtin, die erschossen wurde, angeblich von dem NSU-Trio, Frau Kiesewetter. Das sind unerträgliche Zustände. Und wenn Sie das in Kontrast setzen
zu der Tatsache, wie man umgeht mit einem Bundespolizisten, der letzte Woche, glaube ich, in Karlsruhe auch gesprochen hat.
Der Markus Schöffler, der remonstriert hat wegen der irrwitzigen Corona-Auflagen und einen Tag später von seinem Dienst vorläufig suspendiert worden ist, zeigt das nochmal, was im Moment in diesem Land los ist. Diese Beispiele mit dem NSU, dass hier ein Trio als Killerkommando über 10 Jahre durch die Bundesrepublik sträuchen konnte und nach Belieben ausländische Mitbürger in der Regel erschossen haben. Das erzähle ich Ihnen, weil das für Sie jetzt erstmal nicht im Raum steht, aber das Instrumentenkasten des Staates, und Sie gefährden bereits die Staatsräson mit dem Legitimationsdruck, den Sie aufgebaut haben, ist reichhaltig. Der ist so reichhaltig, dass ich Ihnen dringend empfehle, in Ihren Initiativgruppen genau zu gucken, ob da nicht ebenfalls V-Leute eingeschleust sind oder auch verdeckte Ermittlerinnen, die einfach erstmal nur beobachten, Informationen sammeln, aber auch bei Gelegenheit versuchen, eine Radikalisierung hinzubekommen, damit der Staat Eingriffsmöglichkeiten künstlich bekommt, so ähnlich wie vom Reichstag. Sie können davon ausgehen, bei dem tatsächlich rechtsextremistischen Potenzial, das die Kundgebung abhielt, bevor man die Stufen dort hochwanderte, von Sturm kann keine Rede sein, dass dort mindestens 12, 15 V-Leute dabei waren, wenn nicht noch Beamte in Zivil. Sie müssen sich diesen Realitäten tatsächlich stellen. Und wer weiß denn noch, dass der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily, mit dem war ich mal in einer Bundestagsfraktion, sich entschuldigt hat. Und bevor Otto sich entschuldigt, also ich habe es in meiner aktiven Zeit dort nie erlebt, und zwar hat er sich entschuldigt, weil man eine falsche Einschätzung hatte im Bundesinnenministerium über die Bedeutung des NSU und weil sogar Kampagnen geschaltet wurden 2006, um die Realität zu verstreuen. Man bezeichnete diejenigen, die sagten, dass das NSU-Trio aus dem rechtsextremistischen Bereich kommen müsse, als Verschwörungstheoretiker. Sie erleben heute Ähnliches. Sie werden als Spinner, Verschwörungstheoretiker und Ähnliches eingeordnet. Und tatsächlich war es damals beim NSU der Staat, der einer Verschwörungstheorie nachging, indem er behauptete, die Täter müssen aus dem Drogenmilieu oder der OK-Kriminalität kommen. Wer weiß denn noch, dass der Ministerpräsident Bouffier in Hessen dafür gesorgt hat, dass der Verfassungsschützer, der bei der Liquidierung des einen Türken in dem entsprechenden Ladengeschäft gewesen ist, alles gehört, gesehen, gerochen haben muss, Schmauchspuren, dass er dafür gesorgt hat, dass dieser Verfassungsschützer bis heute unangetastet ist. Und dieser Verfassungsschützer spielt auch bei der Ermordung des ehemaligen Regierungsdirektors in Hessen eine bedeutsame Rolle. Wer weiß denn noch, dass Frau Merkels Versprechen Nummer 41, für vollständige Aufklärung bei den NSU-Taten zu sorgen, genauso ein Versprecher gewesen ist, wie ihr Versprechen Nummer 42, das ebenfalls vollständige Aufklärung zu Anis Amri-Tat auf dem Breitscheidplatz mit 11 Toten. Das sind Fakten, meine Damen und Herren, die nicht zu leugnen sind. Und dieses Vorgehen, dieses Vorgehen, dass dieser Staat solche Großverbrechen gegen Aufklärung, gegen Verfahren, ob strafrechtlich, zivilrechtlich oder auch in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen schützt, ist den wenigsten klar vor Augen. Das ist der Gegner, gegen den Sie im Moment mit Ihren Forderungen antreten. Und last but not least, dieser G20-Gipfel in Hamburg mit den unglaublichen Polizeigewalttaten wurde anschließend von dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz als völlig normal dargestellt. Das ist der Bürgermeister, der vor dem Gipfel gesagt hat, die Hamburger werden, wenn er stattgefunden hat, gar nicht merken, dass in der Stadt etwas Besonderes gewesen ist. Tatsächlich war die Stadt im Ausnahmezustand. Nicht nur die 32.000 eingesetzten Polizeibeamten beim größten Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dieser Olaf Scholz ist jetzt Vizekanzler. Das ist gewissermaßen die Belohnung für sein Stillhalten, weil beim G20-Gipfel in Hamburg waren sowohl die Kanzlerin als auch er, also Hamburg, Einladende zu jeweils 50%. Olaf Scholz, das ist das Stichwort für etwas, was Sie ebenfalls beispielhaft illustrierend vor Augen führt, was noch auf Sie zukommen dürfte. Er ist ja auch so ein Hamburger wie ich, nur er ist eben ein sehr kleines Würstchen in einem pappigen Brötchen. Dieser G20-Schlaumeier, also was er vorher sagte, was dann nachher festzustellen gewesen ist, hatte dafür gesorgt, dass ein irrwitziger Ermittlungsaufwand stattfand, damit die Blamage vor der Weltöffentlichkeit irgendwie legitimiert werden kann. Also wenn über 250 Kriminalbeamte über Monate in dieser Sonderkommission Schwarzer Block von insgesamt nur 900 Kriminalbeamten in Hamburg tätig gewesen sind, dann können Sie sich vorstellen, wie auf den Fensterbänken die Halden wuchsen, und zwar in relevanten Deliktsarten. Nicht nur das, was sowieso keiner so richtig mitkriegt, wie Wirtschaftskriminalität, sondern auch bei Kapitalstraftaten, Raub, schwerer Wohnungseinbruch und anderem. Wir haben jetzt ganz aktuell den Vorgang mit Wirecard. Das wird für Sie auch noch frisch und präsent sein. Herr Scholz ist Bundesfinanzminister. Und der Mann bringt es fertig, dass aus seiner Bundesanstalt für Finanzaufsicht, die hat ja die Aufsicht über auch Wirecard gehabt, Journalisten der Financial Times angezeigt wurden, die frühzeitig mitgeteilt haben, dass es dort unglaubliche Verwerfungen gibt. Anstatt dass den Vorwürfen nachgegangen wird durch die Bundesanstalt,
werden diejenigen strafrechtlich verfolgt,
die auf die Vorwürfe hinweisen. Und dieses Instrument findet auch hier statt, in unterschiedlicher. Teilweise werden sie nur an öffentlichen Pranger gestellt, wie Wepler gestern in der Bild-Zeitung, Seite 1. Da wird einfach zermürbt. Aber sie werden auch erleben, dass einzelne von ihnen gezielt, also wenn sie entsprechende Gefährlichkeit entwickeln, entsprechenden Strafverfolgungsdruck erhalten. Und bei Wirecard, machen Sie sich das bitte auch klar, geht es immerhin um 2 Milliarden Euro Luftbuchung, 3 Milliarden Anlegerverluste, teilweise die Rente für einige und nicht bezifferbarer Image-Schaden für die Bundesrepublik Deutschland und ihren Finanzplatz. Gleichzeitig sind die Manager dieses DAX-Konzerns entweder flüchtig oder sitzen jetzt in U-Haft. Wieso kaufen Mitarbeiter der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen im Übermaß Wirecard-Aktien? Das fand alles statt, kurz bevor es im letzten Juni aufflog. Wieso haben die Wirtschaftsprüfer den Betrug nicht aufgedeckt? Ich kann Ihnen erklären, wie das geht. Ich weiß das ja aus eigenem Erleben als Wirtschaftskriminalist. Die stecken unter einer Decke. Die geben ihre Testate, damit das Geschäft weiter brummt, weil ja auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entsprechende Einnahmen haben wollen. Und warum hat der Bundesfinanzminister den Wirecard-Fall nicht selbst übernommen, Anfang 2019, als die ersten Meldungen bekannt geworden waren? Ich habe Ihnen vorhin diesen Leitartikel der Spiegel von vor 2 Wochen zur Kenntnis gegeben. Seht endlich hin, bezogen auf die Innenminister. Das gilt auch für die Bundesgesundheitsminister, Landesgesundheitsminister. Sie können den Bundesfinanzminister nehmen. Sie können im Grunde jedes Politikfeld angucken. Ich bin jeden Monat 1 bis 2 Mal in Berlin durch meine Aktivitäten. Und sie stellen überall dasselbe Elend fest. Deswegen können wir als kritische Polizisten Ihnen trotz dieser Bedrohungslagen, wie ich sie beschrieben habe, nur zu einer Empfehlung raten. Das klingt zunächst sehr einfach, aber vor dem Hintergrund, was einige von Ihnen jetzt schon erlebt haben, ja auch Sprengstoffanschläge auf den Materialwagen in Stuttgart von Michael Ballweg und anderen Einzelvorgängen, ist das gar nicht so einfach. Machen Sie bitte weiter. Lassen Sie sich nicht demotivieren und bleiben Sie mutig, couragiert. Bleiben Sie trotzdem vorsichtig, gucken Sie genau hin, wer was bei Ihnen veranstalten will. Aber lassen Sie sich nicht von Ihrem begangenen Weg abbringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.